Über die aktuelle Situation in Iran, die gewalttätigen Demonstrationen der letzten Zeit und vor allen Dingen die massiven äußeren Einmischungen durch auswärtige Kräfte mit dem Ziel, das Land zu destabilisieren und einen Regime-Change herbeizuführen, darüber spreche ich mit Karin Leukefeld.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Frau Leukefeld, Karin Leukefeld. Zu meiner ersten Frage sogleich. Am vergangenen Wochenende hat es massive Proteste gegen die iranische Regierung, manche sagen gegen das Mullah-Regime, gegeben, und zwar mit vielen Opfern. Was war eigentlich der Auslöser? Und die daran anschließende Frage vielleicht gleich, war das Ergebnis dieser Proteste im Wesentlichen die innere Unzufriedenheit der Bevölkerung? Oder handelte es sich auch zumindest um gezielte Operationen von außen mit dem Ziel der Destabilisierung?
Also der konkrete Auslöser war, dass der iranische Rial an der Börse in Dubai um bis zu 40% gefallen ist. Also ein riesiger Werteverlust. Und warum Dubai? Dubai ist das drittwichtigste Land für den Handel des Iran. Und sie haben also, dadurch ist es eben halt auch besonders schwerwiegend, wenn der Rial dort ein solches Problem hat. Ob dieser plötzliche Absturz des Rial manipuliert war, das müssen Finanzexperten, und das werden sicherlich Finanzexperten auch noch herausfinden. Die Folge war auf jeden Fall, dass in Teheran die wichtige Gruppe der Basaris, also der Händler, die in Teheran, über die in Teheran eigentlich die meisten Geschäfte laufen, die konnten gar nicht mehr weitermachen. Also sie haben ihre Geschäfte geschlossen, sie haben protestiert, weil dieser riesige Wertverlust des Rial es ihnen unmöglich gemacht hat, überhaupt auch etwas einzukaufen. Es ist so, dass die iranische Regierung aufgrund der Sanktionen ist die Wirtschaft ja sehr angespannt. Und die iranische Regierung unterstützt die Basaris, also die Haupthändler eigentlich, die für die Wirtschaft im Land zuständig sind, mit subventionierten US-Dollar. Und das war in dieser Situation nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also die Regierung hat dafür Verständnis gezeigt, hat mit den Händlern gesprochen und versucht, eine Lösung zu finden. Das Ganze war am 28. Dezember letzten Jahres und das dauerte so 2-3 Tage. Dann hatten die Händler sich mit der Regierung auf ein Prozedere geeinigt, wie sie mit der Situation umgehen können. Und sie sind zurückgekehrt und haben ihre Läden auch wieder geöffnet. Den Händlern hat sich normale Bevölkerung angeschlossen. Also viele Menschen sind einfach wirtschaftlich in einer sehr bedrängten Situation aufgrund der Sanktionen der USA und der EU und der E3 auch, also was ja jetzt nochmal verschärft worden ist, auch im vergangenen Jahr. Und das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaft aus und auf die Bevölkerung noch mehr als auf die Händler natürlich. Und es gibt auch tatsächlich ein Problem in der Art und Weise, wie die Wirtschaft dort geführt wird. Also das ist schon sehr, sehr lange ein Problem und immer wieder wechselt der Finanzminister und sie versuchen es in den Griff zu kriegen. Also wir hatten die Händler auf der einen Seite und die Bevölkerung auf der anderen Seite. Und die Proteste waren friedlich, weil die Regierung auch gesagt hat, wir verstehen eure Probleme und wir versuchen eine Lösung zu finden. Das war also praktisch alles bis zum Anfang des neuen Jahres. Ja, also die Händler gingen zurück und etliche Demonstranten blieben auf den Straßen. Das spielte sich vor allen Dingen in Teheran ab. Was dann passierte Anfang Januar, das war allerdings, also man kann das schon so bezeichnen, dass es vielleicht eine geheimdienstlich organisierte und orchestrierte Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran waren. Es gab eine Gruppe, es ist eine etwas komplizierte Geschichte, ich versuche es kurz zu fassen. Die Bevölkerung wurde sozusagen begleitet plötzlich von Gruppen, die Gewalt anwandten.
Also vorher war es gesteuerte Opposition, geblieben. Ja, gesteuerte Opposition von außen.
Ja, man kann das so sagen, aber das war erst nicht sichtbar, wissen Sie. Ja. Also es war so, dass was auffiel war, es war nicht mehr nur Teheran, sondern plötzlich war es in Kermanshah im Westen, in Tebris im Norden, in Mashhad im Osten, in Isfahan im Süden, in Abadan, das liegt am Golf. Also es war auf einmal im ganzen Land und es war gewalttätig.
Ja.
Und das Bild dieser Demonstration veränderte sich kolossal. Und sie richtete sich vor allen Dingen gegen die zivile Infrastruktur, gezielt aber auch gegen Polizei, einfache Polizeikräfte. Dann die Sicherheitskräfte, die natürlich auf den Plan gerufen wurden, Feuerwehrleute, auch zum Beispiel der Rote Halbmond im Iran hat Opfer zu beklagen gehabt in der Zeit. Und dann wurde klar, da ist etwas anderes. Es ist ein anderes Interesse dahinter, es wird gesteuert. Der türkische Geheimdienst hat dann dem Iran mitgeteilt, dass also bewaffnete Gruppen aus dem Nordirak und auch aus Aserbaidschan über die Grenze kommen und sich eben halt dort Richtung Kermanshah und Tebris bewegen. Und da ist dann natürlich, sind die bewaffneten, also militärischen Einheiten des Iran, sind da aktiv geworden, haben die auch tatsächlich getötet, um sie aufzuhalten. Also dann war klar, es ist eine Invasion in ein gesteuerter Aufstand. Und die Frage war, wie kann man die jetzt aufhalten? Und dann wurde das Internet abgeschaltet. Und diejenigen, die das von außen gesteuert haben, haben dann versucht, Starlink einzuschalten. Also das ist... Die arbeiten mit mobilen kleinen Geräten, die über ein Solarmodul funktionieren. Und dabei wurde der Iran unterstützt von Russland und von China. Also meine Quelle ist im Wesentlichen Alastair Crook, der also auch gute Kontakte in das Land hinein hat und von Sicherheitsfirmen halt gehört hat, wie sie da vorgegangen sind. Und durch das Abschalten von Starlink war die Verbindung zwischen den gewalttätigen Gruppen, diesen Provokateuren innerhalb des Landes und ihren Regieansagern im Ausland war unterbrochen und es wurde automatisch auch ruhiger im Land. Warum kann man so genau sagen, dass es dafür...
Ja, bitte. Nee, sagen Sie nur, Entschuldigung.
Vielleicht, dass ich das noch hinzufüge. Warum kann man so genau sagen, dass es von außen gesteuert war? Es fand ja parallel dazu eine mediale Mobilisierung in Europa und in den USA statt. Also Donald Trump hat gesagt, wir stehen an eurer Seite mit geladenen Gewehren und Hilfe ist auf dem Weg. Und nehmt die Institutionen ein des Staates, also praktisch, er hat zum Umsturz aufgerufen. Und auf der anderen Seite europäische Politiker, auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, sagte, wir sehen wahrscheinlich jetzt das Ende, die letzten Tage, die letzten Wochen dieses Regimes und es muss jetzt ein Ende haben.
Und warum sind die denn so eifrig? Frau Leukefeld, warum sind die denn so eifrig und haben Sie Kenntnisse darüber, ob Mossad, CIA und MI6 da paramilitärisch intervenierten oder diese Gruppen unterstützten, die da die Gewalt inszeniert haben und losgetreten haben? Ich meine, die Äußerungen von Trump sind ja eindeutig und der also europäischer Politiker sind ja eindeutig, also kann man natürlich ganz klar von einer äußeren Einmischung ausgehen und die wollen auch die iranische Regierung weghaben, ist völlig klar, aber konkrete Hinweise bezüglich Mossad, CIA und MI6?
Also wir haben ja das Treffen gehabt von Netanyahu und Trump in Florida Ende letzten Jahres, wo es auch natürlich darum ging, dass der Israel eben halt den nächsten Krieg gegen den Iran vorbereitet. Die Frage, wann das geschehen soll, wurde wahrscheinlich relativ offen gelassen, weil Israel ja an so vielen verschiedenen Fronten im Moment kämpft, auch noch damit beschäftigt ist, die Folgen des iranischen Widerstandes im 12., also in dem Junikrieg, auszugleichen und wieder aufzubauen. Es gab wahrscheinlich eine grundsätzliche Einigung zwischen Trump und Netanyahu. Und dass Mossad beteiligt ist und die CIA, lässt sich darauf zurückführen. Also einerseits wurden Audiobotschaften abgefangen, es wurden Waffen gefunden. Es ist einfach auch eine Größe, eine finanzielle Größe, die dahinter steckt. Also die finanziellen Ressourcen müssen erheblich gewesen sein, um das alles vorzubereiten und dann auch umzusetzen. Und sehen Sie, die CIA hat sozusagen die Kontrolle über das Gebiet zwischen dem östlichen Mittelmeer und Afghanistan. Sie haben so viele Militärbasen, die den Luftraum, das Territorium rund um die Uhr überwachen können. Das läuft es fängt in Zypern an und geht über den Libanon und natürlich Israel und es geht die neuen Basen in Syrien. Dann ist das US-Militär im Irak und wir haben die große Basis in Katar. Also das heißt, die CIA hat sowieso einen Blick auf das gesamte Gebiet und der Mossad hat zwei große Militärbasen, eine in Erbil, also in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak und eine in Aserbaidschan. Also Aserbaidschan ist sozusagen auch ein fester Bestandteil in diesen ganzen Versuchen, den Iran zu destabilisieren. Und wie gesagt, man hat Waffen gefunden und der iranische Außenminister hat auch berichtet, dass es ihnen möglich war, Audiobotschaften, also Telefonate praktisch zwischen Akteuren außerhalb und innerhalb aufzunehmen und zu sichern. Und dann konnte man mit Hilfe dieser Technologie, die Iran halt auch zur Verfügung bekommen hat, das zurückverfolgen auf den Anrufer und auf die Empfänger.
Ah ja, und aber
sehen Sie, die Geheimdienste sind natürlich, wie der Name schon sagt, also es gibt aber immer wieder Analytiker, die aus den Geheimdiensten kommen, wie Alastair Crooker zum Beispiel für MI6 gearbeitet. Er ist ein britischer Diplomat, er war bei der EU, bei der NATO und hat sich aber aus dieser Umgebung befreien können, kann man sagen. Und analysiert eben seit über 20 Jahren genau, was dort in der Region geschieht und hat Kontakte.
Und der iranische Außenminister hat ja auch aufgrund dieser Kenntnisse, die Sie da gerade sagen, direkt auch Israel und die USA für diese Situation aktuell vor Ort verantwortlich gemacht, ja?
Ja, es ist auch so, dass die israelische Presse das offensichtlich auch entsprechend begleitet hat. Also es gibt einen sehr bekannten israelischen Militärjournalisten, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, er hat zum Beispiel gesagt, was man da sieht, hat doch eine deutliche Handschrift, hat er so indirekt gesagt, und wir wissen ja alle, wo sie herkommt. Also sie sind ja auch stolz darauf, also gerade Israel ist auf diese Art von Aktivitäten auch stolz.
Naja, das ist ja wunderbar. Wunderbare Aktivitäten, wenn man andere Länder aus den Angeln hebt. Ja, ich weiß nicht, wie man da stolz drauf sein kann. Weil das scheint ja zur allgemeinen Verwahrlosung der internationalen Beziehungen mittlerweile zu gehören.
Ja, ich finde auch, man muss nochmal andere Aspekte einfügen, weil nämlich die was in dieser Zeit, also zwischen Ende Dezember und jetzt sozusagen dem 12. Januar, 12., 13. Januar, geschehen ist. Wir hatten diese Angriffe, wir hatten diese Eskalation in Aleppo. Wir hatten den plötzlichen Rückzug Milizen, die die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen stationiert haben, nach vielen, vielen Jahren. Die ganze Zeit über hat Israel also sowohl im Libanon angegriffen als auch weiter in Syrien. Und es gab Gespräche in Paris zwischen Israel und Syrien, einer syrischen Delegation. Und der sogenannte Interimspräsident von Syrien war merkwürdigerweise verschwunden für 10 Tage und tauchte dann plötzlich wieder auf. Also es ist vieles passiert, was man wahrscheinlich in Einzelheiten erst mit der Zeit genauer erkennen kann. Aber diese vielen Aktivitäten gleichzeitig deuten darauf hin, dass es Geheimdienstaktivitäten waren. Die Bevölkerung ist in so etwas nicht eingebunden.
Ja. Sie hatten ja auch schon gesagt, die Trump-Administration hatte sich ja eindeutig auf die Seite auch der gewalttätigen Anti-Regierungsdemonstranten gestellt, diese sogar ermuntert, das hatten Sie erwähnt, die staatlichen Institutionen zu übernehmen und Teheran gedroht, auch auf Seite der Demonstranten militärisch zu intervenieren. Und jetzt ist es aber doch so, dass plötzlich der eigentlich angesagte Angriff der USA abgeblasen wurde. Worauf ist denn diese Kehrtwendung, diese scheinbare Kehrtwendung zurückzuführen, Frau Leukefeld?
Also ich persönlich würde es darauf zurückführen, dass die Blockade und die Unterbrechung der Kommunikation, dass sie da wahrscheinlich gar nicht mitgerechnet hatten, dass das passieren kann. Also, dass sie doch so sehr darauf angewiesen waren, dass eben diese Einheiten, die da unterwegs waren im ganzen Land, dass die also ihre Befehle bekommen haben von außen im Wesentlichen. Oder auch von welchen, die im Land waren, aber trotzdem auf diese Kommunikationsstruktur gesetzt haben. Entweder Internet, Satellit oder Starlink. Und das alles wurde unterbrochen. Hm. Und das ist sicherlich etwas gewesen, wo sie scheinbar nicht mit gerechnet haben. Also spielt auch ein...
Ja. Ich habe der internationalen Presse entnommen, kann es natürlich nicht beurteilen hier von außen. Netanyahu soll die Trump-Administration dann doch überraschenderweise plötzlich gebeten haben, diesen Angriff, den geplanten Angriff der USA abzublasen, und zwar wegen der hohen Anzahl der von Iran seit Juni 2025 produzierten iranischen Raketen und dass sie dazu große Angst haben, die nicht abfangen zu können und möglicherweise bei einem solchen Angriff der USA großen Schaden erleiden zu müssen. Wie sehen Sie das?
Es ist möglich. Es ist möglich. Also der Iran hat ja sehr deutlich gesagt, ab dem Moment, wo gesagt wurde, wir können angreifen, und die USA hat ja auch Truppen auf der einen Seite abgezogen aus Katar, aber auf der anderen Seite Truppen in Bewegung gesetzt aus dem Pazifik. Also es ist eine unsichere Situation und es war sicherlich von Bedeutung, dass der Iran ganz klar gesagt hat, wir werden die US-Interessen in der Region angreifen, wenn der Iran angegriffen wird. Und Analysten sagen schon seit Wochen, dass die ganze Struktur, die militärische Struktur, die Verteidigungsstruktur von Iran nach dem Junikrieg ganz stark wieder aufgebaut worden ist. Und zwar auch die Flugabwehr, aber auch diese Raketen, die sie entwickelt haben, die keine Atomraketen sind, sondern es sind eben welche, die auch mit, also smart, die eine ganz andere, auf einer ganz anderen Technologie beruhen als das, was man im Westen kennt. Und ich denke, dass die, ich persönlich bin nicht informiert darüber, was die tatsächlich haben, aber ich weiß, dass eben die die Militäranalysten das wahrscheinlich sehr viel genauer sehen. Und ich glaube auch, dass es unter den Iranern und den arabischen Golfstaaten einen Austausch darüber gegeben hat. Also, dass sie gesagt haben, wir zeigen euch jetzt mal einen Teil von dem, was wir haben. Und die arabischen Golfstaaten eben sich ja auch entsprechend geäußert haben und die USA nicht besonders laut, aber doch sehr nachhaltig aufgefordert haben, keine militärischen Maßnahmen gegen den Iran einzusetzen, weil es dann sie treffen würde auch.
Genau.
Ne? Also das US-Militär ist ja auch in diesen Ländern stationiert. Ich denke, dass das eine Rolle spielt.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, dass es dann wirklich zu einem großen Flächenbrand in der Region kommt. Ich glaube, davor haben auch dann eben die Golfstaaten Katar, Saudi-Arabien, Oman, die USA gewarnt, ja?
Ja, der Oman ist ohnehin, also der Oman ist ja ein sehr aktiver Vermittler zwischen Iran und auch dem Westen, schon seit langer Zeit. Und sie haben sich auch gegenüber den Golfstaaten auf den, also es gab ja ein Doha-Forum noch im Dezember letzten Jahres, wo viele zusammengekommen sind. Und da hat der Vertreter des Oman ganz deutlich gesagt, die Aggression hier in der Region und die Unsicherheit, die Bedrohung des Friedens geht nicht vom Iran aus, sondern von Israel. Und dafür hat er ordentlich Kritik auch gekriegt, aber er hat diese Position beibehalten. Ja. Und interessant ist übrigens auch, dass Saudi-Arabien eine ganz klare Dialogebene mit dem Iran einhält. Also Saudi-Arabien hat schon nach dem Junikrieg letzten Jahres ist ja der saudische Verteidigungsminister auch nach Teheran gefahren. Also sie haben enge Kontakte. Und das ist natürlich, wenn Saudi-Arabien eine solche Position einnimmt, hat das natürlich auch eine Bedeutung.
Ja.
Ich glaube, was Israel und die USA auch gesehen haben, ist, dass also nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch die Türkei eine andere Position da eingenommen hat. Und die Türkei hat natürlich eine Fülle von Informationen, weil sie auch ein NATO-Mitglied ist.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Noch die wichtige Frage. Angriff abgeblasen ist ja nicht, also aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, denn offensichtlich ist ja massives Kriegsmaterial von den USA in Richtung Nahost unterwegs, Flugzeugträger sind unterwegs, weiteres Kriegsmaterial ist auf dem Weg. Also wie schätzen Sie denn die kurz- bis mittelfristige Lage ein, die jetzt dann möglicherweise doch zu einer solchen tiefen Konfrontation, kriegerischen Auseinandersetzung führen könnte? Wie schätzen Sie das ein? Die lassen ja nicht locker, ja?
So ist es. Sie lassen nicht locker, die Angriffe werden weitergehen auf unterschiedlichen Ebenen. Man kann ja einen direkten militärischen Angriff machen, man kann geheimdienstliche Operationen machen, wie das, was man jetzt gesehen hat in den vergangenen zwei Wochen. Aber ich denke, es geht nicht um einen oder nicht nur um einen Regime-Change, sondern es geht um die Zerteilung des Irans. Es geht um eine Destabilisierung, die in vielerlei Weise ausgeführt werden kann. Also die das Land von den Rändern her sozusagen aufzurollen. Der Iran hat 11 verschiedene Grenzen, also Nachbarstaaten. Und besonders aus dem Nordirak, aus Aserbaidschan, Baluchistan, in Pakistan ist eben halt, sind immer wieder Übergriffe und also dass bewaffnete Gruppen da über die Grenze kommen. Und das also deutet darauf hin, dass eben genau dieses, was man auch in Syrien gemacht hat, nämlich Teile und Herrscher, also dass man die verschiedenen ethnischen Gruppen, die es da gibt, auch die unterschiedlichen religiösen Gruppen, die es gibt, einsetzt, um das Land zu destabilisieren und langfristig, also gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich zu zerstören eigentlich. Also wenn eine Gesellschaft ständig angegriffen wird und nicht wieder richtig auf die Beine kommt. Und das ist nicht nur ein US-amerikanisch-israelisches Projekt. Das ist ein Projekt des Imperialismus. Und Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind da ganz klar dran beteiligt. Die sogenannten E3-Staaten sind also dabei und die EU-Kommission spielt darin auch eine ganz wichtige Rolle. Also, dass auch Europa in dieses Projekt eingebunden werden soll, denn es geht um die Kontrolle der Meere, die es dort gibt, der gesamten Region, um letztendlich China und Russland zurückzudrängen oder auch anzugreifen. Also die ganze Situation halte ich für, alle Zeichen stehen auf weiteren Kriegen.
Ja, und damit unterscheiden sich ja die Akteure, die da jetzt gegen den Iran aktiv sind, in keiner Weise von den Akteuren, die gegen Russland aktiv sind.
Ja, wir sehen also wir haben auf der einen Seite Donald Trump in Washington und wir haben in Israel Netanyahu, die also das internationale Recht, alles was praktisch die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, man kann sie kritisieren, aber sie hatte Regeln Rechte für alle Staaten, die Mitglied waren bei den Vereinten Nationen und das wird ausgehebelt. Das hat ja auch nicht erst mit dem Gaza, mit dem Krieg gegen Gaza oder mit dem palästinensischen Überfall oder Angriff auf israelische Orte am 7. Oktober begonnen, sondern das hat viel vorher begonnen. Und wir sehen jetzt, dass zum Beispiel diese Entführung, das Kidnapping von Maduro und seiner Frau aus Caracas, wurde ja noch nicht mal eindeutig zurückgewiesen. Und auch da haben wir einen zeitlichen Zusammenhang mit diesen Ereignissen im Iran. Nämlich Maduro wurde entführt und auf einmal tauchten also in europäischen Medien die Rufe auf, Khamenei entfernen.
Oh ja.
Ja. Also es wurde auf einmal gesagt, die Iraner haben jetzt Angst, also das Mullah-Regime, wie man so sagt, dass ihnen das passiert, was mit Maduro gemacht worden ist in Venezuela. Die Länder sind ja verbündet, die beiden, nicht zuletzt über BRICS. Und also Venezuela ist nicht Mitglied von BRICS, aber es ist in der BRICS-Struktur. Und dann kommen aus Europa die Rufe, jetzt alle Augen auf Teheran und Khamenei muss jetzt da rausgeholt werden. Und es gab, wissen Sie, die Medien und diese Menschenrechtsorganisationen, die sogenannten, die in Norwegen sitzen oder in den USA und auf einmal alles wissen, was im Iran geschieht, die sind ja permanent sozusagen 24 Stunden, eine Woche lang immer auf den Medien gewesen und haben sozusagen die ganze Aufmerksamkeit eben gegen den Iran gerichtet. Das ist ein Projekt, des Imperialismus, diese Staatengemeinschaft, auch wenn sie sich jetzt um Grönland streiten, letztendlich ziehen sie alle in die gleiche Richtung. Ne? Und das geht gegen die Völker im Mittleren Osten, das geht gegen die Völker und Staaten in Lateinamerika und in Afrika, im globalen Süden, genau. Und Russland und China, die ja praktisch mit der Shanghai-Koordination für Kooperation und mit BRICS neue Strukturen begonnen hat aufzubauen, sind natürlich auch Ziel dieses Machtkampfes.
Ja.
Es ist eine sehr düstere Perspektive, aber man muss natürlich der Realität auch ins Auge sehen.
Frau Leukefeld, ganz herzlichen Dank für Ihre kurze Einschätzung der brennend gefährlichen Lage im Iran und nicht nur im Iran. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, trotz der schlimmen Zeit, in der wir leben. Vielen Dank. Liebe Freunde,
wenn Sie auch
Produktionen wie diese auch in Zukunft sehen wollen, unterstützen Sie bitte Apolut. Bei Apolut werden Sie informiert. Bei den Konzernmedien sowie bei ARD und ZDF sitzen Sie im Propagandaboot der Regierung. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.